Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Es ist Aretha Franklins meistverkauftes Album und das meistverkaufte Gospelalbum der bisherigen Musikgeschichte Amazing Grace, veröffentlicht 1972. Heute erscheinen die kompletten Aufnahmen, die damals in der New Temple Missionary Baptist Church zu Los Angeles entstanden sind, auf 4 Schallplatten. Eine wunderbare Ergänzung zum Dokumentarfilm zum Konzert, der unlängst auf der Berlinale gefeiert wurde. Wir wollen jetzt über diese Musik Gospel sprechen und darüber, wo Gospel heute in der populären Musik zu finden ist. Zu Gast ist gleich Gospelversteher Andreas Müller. Wir hören aber erst einmal rein in dieses Album. Aretha Franklin zusammen mit einem mächtigen Gospelchor lässt die Kirche beben.
You and your sister moan. Don't moan. Because you see, Pharaoh's army. Pharaoh's army. They got lightning. They got lightning.
Aretha Franklin singt Mary, Don't You Weep und wer davon nicht ergriffen wird, der besitzt wohl keine Seele. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Andreas Müller. Hallo, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Zum ersten Mal ist dieses Konzert in Gänze auf Vinyl erschienen. Was bringt uns das Neues?
Nichts. Das Material ist nämlich vor 10 Jahren schon einmal auf einer Doppel-CD erschienen, aber für den Vinyl-Freak ist diese Edition natürlich ganz schön. Ich persönlich übrigens bevorzuge allerdings die von Jerry Wexler produzierte Original-Doppel-LP, weil da das Tracklisting einfach packender ist, also die Anordnung der Stücke. Da merkt man eben auch, dass auch Gospelmusik produziert werden kann.
Diese Platte hat sich damals millionenfach verkauft. Wie erklärt sich der Erfolg einer Gospel-Platte?
Aretha Franklin war damals auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Sie war die unumstrittene Queen of Soul. Aber sie hatte natürlich diese Gospel-Vergangenheit. Da hat sie als Jugendliche schon angefangen und war ein Star. Und Gospel war und ist in den USA ebenfalls ein Riesengeschäft. Man muss sich das vielleicht noch einmal vergegenwärtigen, dass Religion in den USA eingeschrieben ist in die DNS der Menschen. Kirche, all das, das ist wie Essen, Trinken, Atmen. Ganz anders als bei uns. Und das gibt es in verschiedensten Abstufungen, also bis hin zu radikalen Sekten natürlich. Aber es gibt kaum Atheisten dort in diesem Land. Außerdem war die Popform von Gospel in jener Zeit bei vielen Weißen en vogue. Damals gab es unter den Hippies die Jesus People. Oh Happy Day von den Edwin Hawkins Singers war ein riesen weltweiter Großhit. Also das Album konnte einen gewaltigen Markt bedienen, nämlich die Soul-Fans und die Gospel-Fans.
Aretha Franklin war, gerade haben wir es gehört, im Gospel groß geworden. Ihr Vater C.L. Franklin, ein Star-Prediger, als sie zu Pop und Soul wechselte, da war das nicht gern gesehen.
Richtig, Leute wie Sam Cooke wurden ebenfalls dafür angefeindet. Also entweder man sang die Lieder des Herrn oder die des Teufels. Musikalisch gab es übrigens keine großen Unterschiede. Es wurden einfach die Texte ausgetauscht. Mein lieber Gott wurde dann eben zu meinem lieben Schatz in der Soul-Version. Inhaltlich gibt es dann Unterschiede. Und wie gesagt, man konnte mit Gospel gutes Geld, aber mit Soul aber dann noch viel mehr Geld verdienen. Das sollte sich dann angleichen. Das Genre hat Superstars hervorgebracht. Gospel ist heute neben Country und Heavy Metal in den USA eine sichere Einnahmequelle. Und ein gewisser Kirk Franklin, der ist ein Riesenstar geworden, gewesen. Und wir hören mal rein in einen Hit, der vor etwa 20 Jahren erschienen ist. You better put them hands together and act like you know it's been here.
Das also ist relativ moderner Gospel, klar, der Chor klingt danach, aber das Stück könnte auch ein R&B-Hit aus der Zeit Ende der 90er sein.
Ja, diese Version basiert auf einem George Clinton P-Funk-Hit, also auch hier die Nähe zu der Pop-Welt, wenn man so will. Interessant ist übrigens bei diesem Kirk Franklin, dass er ein gefallener Engel ist. Er war ein Riesenstar und fiel tief, als seine Ehe kriselte, er der Untreue bezichtigt wurde und dann in einem tränenreichen Interview bei Oprah Winfrey auf dem Sofa seine Pornografiesucht eingestehen musste. Das wurde herrlich verarbeitet damals in den USA. Also man merkt, das sind solche Superstars, die auch die Probleme der anderen Superstars haben können.
Aber auf solche Probleme stehen die USA, ja. Was einen natürlich an einen Hip-Hop-Superstar unserer Zeit erinnert und uns zur Frage bringt, wie sehr spielt Gospel in der erfolgreichsten Musik, nämlich im Hip-Hop, eine Rolle, also in der erfolgreichsten Musik unserer Zeit? Kanye West, um ihn zu nennen, ist ja seit einiger Zeit auf diesem Jesus-Trip.
Tja, Kanye, also seine Frau, postet hin und wieder jetzt gerade Videos, wo wir ihn sehen, umgeben von einer Schar weiß bekleideter Musiker und Jünger, draußen in der Natur, und man feiert eine Art Gottesdienst. Er kommt aus Chicago, dort, wo der Komponist Thomas A. Dorsey vor rund 100 Jahren den modernen Gospel entworfen hat. Ich weiß nicht, ob das noch einen Einfluss hat, aber wir hören mal rein in ein Stück von 2004. Da samplet er wirklich sehr schön den Ark Choir und Walk With Me war das Originalstück.
We at war. We at war with terrorism, racism, but most of all, we at war with ourselves. God, show me the way because the devil's trying to break me down.
Tja, wie alles, was Kanye West macht, wenn er da auftritt mit seinen weiß gekleideten Jüngern, das hat unglaubliche Zugriffszahlen, könnte man sagen. Die Rapper und Rapperinnen sind vielleicht so etwas wie die Prediger von heute?
Tja, manche von ihnen vielleicht, also Chance the Rapper oder Kendrick Lamar, haben sicherlich einen großen Einfluss mit dem, was sie sagen. Mit dem modernen Hip-Hop, der so ab 1989 entstand, haben die Rapper ja aber sowieso mehr gesagt, als jetzt nur lustige Reime für den Partyspaß zu liefern. Politische Inhalte wurden wichtig. Wenn es um Religion ging, ging das dann allerdings eher in Richtung Islam, also eine Hinwendung zum Islam. Die Musik, manche gaben sich halt islamische Namen, die 5%-Ideologie, die auch quasi kann man ableiten aus dem Koran, wurde damals ziemlich groß, da gab es einige Acts. Das hat dann mit Christentum gar nichts zu tun, es ist heute dann wieder anders. Also Chance hat im Heute wirklich explizit christlich-religiöse Tracks gemacht, Drake ebenso, und wir wissen, wie erfolgreich Drake ist. Die Zugriffszahlen sind gewaltig. Wir finden das bei Missy Elliott, aber auch Jamelia Woods ist so eine, auch aus Chicago interessanterweise, die solche Dinge bringt. Aber wie ich anfangs schon sagte, Religion ist ein sehr wichtiger Teil des Lebens. Und selbst die übelsten Gangster-Rapper bedanken sich auf den Covern ihrer Platten ja erstmal beim lieben Gott und dann erst bei ihrer Mama und so weiter und dem Rest ihrer Crew. Also es ist Teil dieser Kultur, in der ein Pastor auch zum umjubelten Star werden kann, dem die Frauen zu Füßen liegen. C.L. Franklin haben wir schon eben gehört. Und ein harter Rapper den lieben Gott loben und preisen kann. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, mitunter sind Gospel-Tracks einfach auch nur Sample-Futter, weil das sind manchmal ganz rare Sachen, die kein anderer hat, und da sind Breakbeats, die man toll benutzen kann. Und das hatten wir vor 30 Jahren bei Madonna, Like a Prayer. Gospel wird auch immer wieder benutzt, um Stücke zu pimpen, wenn man so etwas braucht wie dieses nicht zu erklärende, diese metaphysische Power, die in so einem Gospelchor drinsteckt. Das wird einfach ganz gerne genommen, und ja, ich würde das so ein bisschen relativieren, was die Prediger als Rapper von heute und so weiter angeht. Hauptsache, es kommt tolle Musik bei raus.
Und bei manchen klappt es ja besser, bei anderen schlechter. Das letzte Snoop Dogg-Album, wo der sich ja auch in so eine Gospel-Welt gestürzt hat, ich glaube, das
war
ist
genauso
so
schlecht wie sein Reggae-Album.
Richtig. Ja. Vielen Dank, Andreas Müller.